Herzlich willkommen bei der zweiten Folge des Filmclub-Podcasts. Filmclub-Podcast, für alle, die jetzt noch nicht zugehört haben. Wir nennen immer am Ende des Podcasts einen Film, den wir dann bis zum kommenden Podcast angucken und dann im Podcast gemeinsam besprechen. Wir natürlich am Mikrofon, aber ihr seid auch herzlich eingeladen, euren Input uns zukommen zu lassen. Das könnt ihr machen über die E-Mail-Adresse info@filmclub-podcast.de. Und wir freuen uns auf euren Input. Der nächste Film wird sein Alien Autopsy, aber dazu dann später auch nochmal mehr. Jetzt erstmal Jesse mit der Zusammenfassung des Films Children of Man.
Ja, also für die, die jetzt nicht die Zeit gehabt haben, den anzugucken, dachte ich mir mal eine kurze Zusammenfassung. Bei Children of Man sind wir im Jahr 2027. Der Film kommt aus dem Jahr 2006, ist also ganz interessant. Wir sind also näher an der Zukunft, an der fiktiven Zukunft des Films, als an dem Veröffentlichkeitsdatum. Das heißt, ein guter Moment, um mal reinzugucken, wie weit sind wir sozusagen an die Prophezeiung von Alfonso Cuarón herangekommen. Und was ich immer ganz interessant finde an Science-Fiction-Filmen ist, die müssen ja immer so eine ganze Welt bauen, in der so ein Film stattfindet. Und die Welt von Children of Man ist eine ziemlich düstere Welt. Da gibt's andauernd Bombenanschläge in London zum Beispiel. Also der Film spielt in England. Banden werfen Bomben auf Züge. Man sieht so Plakate, da steht drauf Jobs für die Briten. Illegale Einwanderer werden auf der Straße eingesperrt und dann in Lager gebracht. Am Anfang vom Film, der startet mit mehr oder weniger so einer Fernsehsendung. Sich ganz klar, ob es Nachrichten sind oder nicht. Da gibt's dann die Nachrichten. Ich kann mal, also das sind die Nachrichten, die dann präsentiert werden. Seattle, 1000 Tage im Belagerungszustand. Die islamische Gemeinde fordert ein Ende der Besatzung von Moscheen durch die Armee. Das Heimatschutzgesetz wurde ratifiziert. Nach 8 Jahren bleiben die Grenzen Großbritanniens geschlossen. Die Deportation illegaler Einwanderer wird fortgesetzt. Und der Tod von Diego Ricardo, des jüngsten Menschen der Erde, und das ist eigentlich das Wichtigste in der Welt von Children of Man, obwohl Children im Titel ist, in dieser Welt gibt es keine Kinder. Es gibt eine Fruchtbarkeitskrise, keiner weiß, warum eigentlich. Und es gibt keine Kinder mehr. Und der Film zeigt sozusagen, was würde das bedeuten, eine Welt ohne Kinder. Und in dieser Welt begleiten wir den Protagonisten, und das ist Theo. Der hat eine Mission oder bekommt eine Mission, und die bedeutet, dass es er wird gefragt von seiner Ex-Frau, eine illegale Einwanderin aus dem Land zum UN Project zu bringen. Das UN Project ist ein Projekt, das hat sich zum Ziel gesetzt, die Heilung der Unfruchtbarkeit. Und am Ende oder eigentlich im Zentrum des Films steht eine Szene, in dem er erkennt, warum das so wichtig ist. Und zwar ist sie schwanger. Und im Prinzip ist sie die Zukunft der Menschheit. Und was für mich den Film eigentlich ganz, ganz gut zusammengefasst hat, das war so ein Zitat am Ende des ersten Akts. Da sagt, jetzt muss ich mir auch kurz mal lesen, sagt Theo, selbst wenn Sie, das Human Project, ein Mittel gegen die Unfruchtbarkeit gefunden hätten, es spielt keine Rolle. Die Welt ist sowieso im Arsch. Es war schon zu spät, bevor das mit der Unfruchtbarkeit passiert ist. Und ich finde, da stecken zwei wirklich wichtige Dinge drin irgendwie. Und zwar einmal, dieser Mythos Human Project, und sozusagen der Glaube an ein Wunder, selbst in so einer ziemlichen Scheißwelt. Und dann die Frage so, ja, warum soll man Menschen retten, wenn die Menschen eigentlich so schlecht sind? Insgesamt finde ich, es ist ein ziemlich vielschichtiger Film, da steckt echt unheimlich viel drinne. Kann man ewig drüber reden. Mhm. Ich habe mir auch im Prinzip zweimal angeguckt. Also einmal auf Englisch und einmal dann halt nochmal so ein paar Szenen auf Deutsch, die mir einfach besonders in Erinnerung geblieben sind, die ich mir dann nochmal vergegenwärtigen wollte. Ja. Wie ging es dir denn beim Gucken?
Ich habe ihn auf Deutsch geguckt das erste Mal ganz durch und dann habe ich einzelne Stellen nochmal auf, ich habe es genau andersrum gemacht, habe ich einzelne Stellen nochmal auf Englisch geguckt, um nachzuhören, wie das auf Englisch gesagt wird. Also was quasi, wie die Bedeutung im Original war, damit es quasi keine Fehlaussagen gibt. Genau.
Ich glaube, also das auf Englisch hat einen Vorteil, weil ich meine, in dem Film werden ja auch viele verschiedene Sprachen gesprochen. Mhm. Und man hört sozusagen gerade immer, wenn man in diesen Umgebung ist mit den illegalen Einwanderern, da gibt es also gibt's eine ganz starke Szene, der läuft an so einem Käfig vorbei, an so einer Zugstation.
Mit der Oma.
Genau.
Ja.
Ja. Und die Frau, die sagt mehr oder weniger, ja, warum soll ich mit dem Schwarzen hier in einem Käfig stehen?
Ja, das fand ich auch eine ganz starke Szene irgendwie.
Aber die ist halt im Englischen ein bisschen stärker, weil die Frau halt dann eigentlich, dadurch, dass sie eine andere Sprache spricht und nämlich in der englischen Version auch Deutsch spricht, wirkt sie einfach viel klarer als auch eine Außenseiterin sozusagen. Also das hat einfach einen viel stärkeren Effekt.
Ja, einen ganz ähnlichen Effekt fand ich irgendwie. Kurz vor dieser Szene fährt er im Zug und da ist dann auch so eine Werbung irgendwie über eben diese illegalen Einwanderer. Und da geht es dann drum, er ist mein Zahnarzt, sie ist meine Putzfrau und sie ist meine Cousine. Und dann kommt am Ende, dies sind alles illegale Einwanderer. Das ist irgendwie auch, weiß nicht, so verquert irgendwie, weil eigentlich würde man ja meinen, okay, das sind ja dann alles auch gute Menschen, die auch alle was können, was beitragen, wenn sie Zahnarzt und was weiß ich sind.
Aber was auch wirklich auffällt mit diesen Käfigen, ich meine, die stehen da, also die sind ja wirklich einfach Teil des Straßenbilds. Also die sind ja einfach eingesperrt an Bahnhöfen oder mitten in der Stadt. Und was so auffällt, ist einfach, wie die ganzen Leute, obwohl sie dem schrecklichen Schicksal da, dem ausgesetzt sind am ganzen Tag, dass es keinen juckt. Die laufen alle vorbei, als wäre nichts.
Ja, das stimmt. Das sind alle irgendwie so teilnahmlos an dem. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil das ja irgendwie auch jetzt in der heutigen Zeit mit den, so wie es bei uns jetzt auch ist, mit den vielen Problemen, sind auch viele eben sehr teilnahmlos.
Ja, einfach weggucken. Das ist am einfachsten.
Ja. Wie würdest du denn die Charaktere, also jetzt, du hast über den Theo gesprochen, wie fandest du den? Also wie hat der, gerade im Englischen, wie hat der bei dir auf dich gewirkt?
Gleich, was noch eins, was ganz interessant finde, ist so, die Entwicklungsgeschichte des Films, weil, also was mir aufgefallen ist, ich habe direkt danach geguckt, also ich muss sagen, den Film, den hatte ich schon lange auf der Liste, ich bin großer Fan von Alfonso Cuarón, aber, und auch insgesamt von dieser mexikanischen Schule, einfach weil die sehr visuell unheimlich stark sind, und hab mal geguckt, weil ich muss sagen, also Children of Man, ich hatte da nicht so viel gehört davon, also nicht im Sinne von, dass man immer mal darüber liest oder so. Und ja, das war ein ziemlicher Flop eigentlich, der Film. Und ist eigentlich total schade, weil, also er hat jahrelang danach auch keine Aufträge bekommen. Also während, es gab schon mehrmals Zoff mit Universal Studios war es, glaube ich, das gemacht hat. Und ja, das, weil die mehr oder weniger, die wollten halt eher so ein bisschen Film haben für die Breite.
Ja.
Und das, er hat sozusagen ja sein Ding da ganz stark durchgezogen. Und finde ich echt total schade, dass es nicht belohnt wurde, weil es eigentlich ein starker Film ist. Vor allem, ich meine, also 2005 waren die Anschläge in London und der Film kam 2006 raus. Also der muss sich unheimlich aktuell angefühlt haben. Und dieses ganze Thema Terrorismus, Flucht, also das ist ja immer noch unheimlich aktuell. Also es ist wirklich
Vielleicht wäre es erfolgreicher gewesen, wenn er jetzt in der Zeit veröffentlicht worden wäre. Also, weiß nicht. Aber dann ist ja eigentlich auch ironisch eigentlich, dass so ein postapokalyptischer Film irgendwie erst dann erfolgreich sein kann, wenn das Szenario eintritt, was da beschrieben wird. Das kann ja auch nicht sein.
Ja, ich weiß nicht. Also ich finde es extrem schade, dass der Film nicht mehr Aufmerksamkeit bekommt in einem breiten Publikum.
Ja.
Und ich habe auch, also ich kann es mir schwer erklären, vielleicht ist es auch ein bisschen zu anstrengend beim ersten Mal. Man braucht wirklich vielleicht diese Reflexionsmomente, das ein bisschen sich aufzuschreiben, darüber zu reden.
Ja, sich einen Podcast dazu anzuhören.
Genau, ja. Es ist wie Therapie eigentlich. Also für alle, die jetzt zuhören und dachten, oh Gottes Willen, was war das? Ja, wir verstehen euch.
Genau, wir reden darüber. Ja. Gehen nochmal drauf ein.
Genau. Also zum Theo habe ich eigentlich gar nicht so viel, muss ich sagen. Weil ich muss sagen, ich habe das eher spät verstanden eigentlich. Am Anfang hat mich der Clive Owen hat mich ein bisschen genervt. Also wo ich dachte eigentlich, der hat er wirklich so eigentlich ein extremer Anti-Held. Eigentlich unheimlich passiv. Mhm. Und man hat das Gefühl, eigentlich den schwemmt es eigentlich erst durch den Film. Mhm. Und später, muss ich sagen, habe ich eigentlich erst verstanden, ja genau, das ist der Sinn. Also das ist genau, was damit erreicht werden soll. Und das ist eigentlich, das macht ihn eigentlich relativ stark. Aber es hat mich eine Weile gebraucht, bis ich mit ihm richtig warm war. Aber es war vielleicht auch, da lag ein bisschen daran, dass am Anfang ist einfach sehr viel von diesem, dass man diese Welt erlebt und dass sehr viel Aufmerksamkeit darauf ist und es wenig Möglichkeiten gibt, für den Charakter sich zu zeigen.
Ja.
Aber, also ich meine, was wissen wir? Ich finde eigentlich diese äußerlichen Merkmale an ihm, die sind eigentlich schon relativ stark, ohne dass wir jetzt wissen, wer als Person ist und wie er das auch vielleicht der Schauspieler das gemacht hat. Also wir wissen, es ist ein Bürokrat.
Der für die Regierung arbeitet.
Genau, ja, war früher mal ein Aktivist.
Genau.
Und später, das ist eigentlich ganz interessant, da trägt er seinen Pulli von London 2012, von den Olympischen Spielen.
Was?
Also ja, der trägt, im Ghetto, also ich weiß nicht, ab wann er den anhat, aber im Ghetto ist mir aufgefallen, der trägt diese Jacke und darunter ist so ein London 2012 Pulli.
Geil.
Ja, okay. Aber finde ich echt ganz interessant, ne? Für was steht das? Ich meine, diese Olympischen Spiele, die stehen ja immer so für Brot und Spiele und guck dir das aber an und denk dich weiter.
Ach so, ja klar, der ist ja 2027.
Ja.
Muss man erstmal, ja, das ist eine coole Idee. Das ist ja so ein in die dann Zukunft und dann aber wieder aus der Vergangenheit was rauszunehmen.
Ja. Was ich ganz stark finde, ist, man hat das Gefühl, alle Tiere mögen ihn.
Ja, das stimmt. Er ist eigentlich immer sehr negativ, tritt er auf und ist irgendwie jetzt nicht kein froher Mensch oder tritt jetzt nicht sehr so auf, aber irgendwie die ganzen Tiere. Es sind auch auffällig viele Hunde, ist mir aufgefallen. In der ganzen.
Ja.
Also,
stimmt.
Es fängt irgendwie an mit den überall Hunden.
Aber
es
kam auch wieder in Roma. Also, er mag das mit Tieren.
Ja. Ja. Und dann Hörhorn. Auch das, der Hund, dieses Hund gesucht Papier. So ein bisschen. Das war quasi der blinde Briefkasten. Und da wieder auch ein Hund drauf. Irgendwie alles überall Hunde. Und auch einmal an einer Stelle sitzen auch im Auto, da holt ihn dieser Jasper ab. Und der hat irgendwie auch, da sitzt dann auch ein Hund mit drin, wo ich dachte, wo kommt der eigentlich her? Ja.
Stimmt. Ja.
Und dann,
was auch, er ist Alkoholiker, das kann man noch sagen.
Das kann man so unterstreichen. Es wird, also der Charakter wird eigentlich sehr gut beschrieben. Also meines Erachtens war es einer der Charaktere, die jetzt am meisten irgendwie so ausgeführt wurden, wo man wirklich so ein bisschen Einzelheiten mitbekommen hat, okay, dass er Alkoholiker ist und wie seine Ansichten sind und dass jetzt eigentlich eher müde ist, irgendwas zu unternehmen.
Ich finde das ganz interessant, wie die halt diese verschiedenen Sachen nehmen, um ihn zu beschreiben. Also die Tiere, da hat man das Gefühl, das ist ein guter Typ, den kann man vertrauen, die Tiere vertrauen ihm, ganz natürlich. Und dann gibt's auch dieses Ding, dass er immer versucht zu rauchen und fängt dann immer an und kommt die dazu, ist irgendwie immer so mittendrin, immer so ein bisschen gehetzt, immer ein bisschen fertig und weiß auch nicht, was er so genau machen soll.
Stimmt, in der Scheune darf er nicht rauchen und er muss immer wieder aufhören.
Ist sowieso ein Running Gag. Also immer möchte er anfangen, schon wieder was, nee, geht jetzt nicht.
Ja.
Also ist echt so gehetzt einfach. Eigentlich ganz schöne so Möglichkeiten, um so den Charakter so ein bisschen zu formen. So, eins ist mir aufgefallen, und ich bin nicht sicher, ob ich da was auf der Spur bin. Und zwar, also was ja auch so ein Thema ist in dem Film, ist, dass eigentlich alle depressiv sind.
Mhm.
Verständlicherweise. Ich meine, die Welt ist nicht besonders toll. Aber überall gibt es irgendwie so Tabletten.
Wobei ich den Punkt gar nicht so sehr nachvollziehen kann, weil es ja eigentlich also die Menschen selbst haben ja jetzt nichts zu verlieren. Es ist ja kein tödlicher Virus, der rumgeht, sondern es geht die Zukunft verloren quasi. Aber
ja.
Ich kann
nicht. Glaubst du nicht, dass es einen riesen Unterschied macht? Also ich habe mir da auch für nachher noch so was überlegt, aber ich dachte, also stell dir mal vor, es gibt keine Zukunft mehr. Also warum machst du, was du machst, wenn du weißt, morgen ist eh egal?
Ja, das glaube ich, ist eine gute Frage. Aber ich weiß nicht, warum sollte man aufhören, etwas zu machen, wenn man weiß, ja, also es gibt schon eine Zukunft, also man hat ja schon eine Zukunft. Aber klar, zum Beispiel dieser Künstler, der Cousin von Theo.
Ja, was ist das? Nee, was ist für eine Zukunft? Weil ich meine, also das ist, erinnert mich so ein bisschen an diese Diskussion Fridays for Future, ja?
Mhm.
Also ich meine, warum soll man in die Schule gehen, irgendwas lernen, irgendwelche Abschlüsse bekommen, wenn es eh scheißegal ist, weil wir gerade unsere Welt kaputt machen?
Ja, klar.
Also die Logik ist schon irgendwie da, dass man sagt, Mensch, also erstmal müssen wir überhaupt mal sicherstellen, dass wir so, wie wir es wollen, weiterleben können. Dann kann man sich überlegen, gehe ich heute Abend ins Kino oder nicht?
Ja.
Aber ich glaube schon, dass eine elementare Sinnkrise auslöst, wenn es einfach keine Zukunft mehr gibt.
Ja. Das ist wie bei IT-Crowd mit dem Internet. Die Krise, wenn das Internet weg wäre.
Ja, das ist schlimm.
Aber eben mit der Zukunft, also da ist ja eben dieser Cousin von Theo und der ist irgendwie so, weiß nicht, der restauriert irgendwelche Statuen und da ist ja auch die Frage, warum machst du das? Das wird ja niemand jemals sehen oder ja, und aber er macht es eigentlich so, wie du es gesagt hast.
Nee, das hab ich ganz anders gesehen.
Ja, warte, er macht es eben so, wie du es gesagt hast, wie man es eigentlich nicht machen sollte, dass man einfach drüber hinweg sieht. Ja, wobei es auch nicht hilft, Panik zu schieben und alles stehen und liegen zu lassen und völlig zu eskalieren.
Also ich finde, Cousin finde ich eigentlich einen der spannendsten Charaktere. Mhm. Der hat es für die Story ist da eigentlich unwichtig, aber für diese Welt, und da merkt man auch, dass er so eine zentrale Rolle spielt, zeigt eigentlich auch so ein bisschen, so was ist hier wichtig. Ja? Und es geht vor allem um diese Welt, die Coahonda erschaffen will. Und ich meine, der Cousin steht einfach für einfach eine krasse Abgrenzung,
ja,
zwischen Arm und Reich. Ja, ja, also es ist Kontrast. Sozusagen, ja, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Was wollen wir? Ja, und da hat man im Prinzip, der geht ja so wie durch so eine Sicherheitskontrolle wird er gefahren, um da zu ihm zu kommen.
Mhm.
So, ja, also ich habe mich echt stark an Südamerika erinnert. Coahuan kommt aus Mexiko, also ist vielleicht auch kein Zufall. Ja, also genau, paramilitärische Einheiten, die dann so da stehen und irgendwie dafür sorgen, dass sie noch ein bisschen Spaß haben.
Ja.
Einfach nur noch so ein bisschen Hedonismus, aber eigentlich nichts mehr, ja.
Ja, ja, stimmt.
Und ich meine, der sagt ja auch ganz ehrlich, das finde ich eigentlich ganz schön, wie hältst du es aus? Und er sagt, ach, ich denke nicht drüber nach.
Mhm.
Ja, also es hat mich, ich finde, also der Cousin, Nigel, der ist ja echt so ein Vertreter eigentlich von der heutigen Spaßgesellschaft, ja.
Mhm.
Und dann sich noch irgendwelche Kunst ans Bild hängen und Michelangelo und was weiß ich. Aber eigentlich müsste ich sagen, diese ganze Kunst, die ist ja völlig, die ist völlig bedeutungslos, die ist völlig leer. Das sagt eigentlich gar nichts mehr. Also ich finde es ganz interessant, ja, wie wichtig eigentlich für Kunst dann der Kontext auch ist, ja, mhm. Weil ich meine, ja, ohne nur die Werte, die diese Kunstwerke vermitteln und ohne die Welt, die sie bedeutet, ja, macht das alles keinen Sinn, denn es ist eigentlich nur noch Dekoration, ja.
Im Grunde, also es ist echt, restauriert er da irgendeine Vergangenheit, um nicht drüber nachzudenken, dass es keine Zukunft mehr gibt.
Ja, und ich muss sagen, also ich hab viele Nigels in meinem Leben bereits getroffen. Ja, Leute, die sich im Prinzip so ein teures Bild wie eine Tapete an die Wand hängen,
mhm,
und es einfach nur noch so ein Ausdruck ist ihrer Kultiviertheit, aber keine Ahnung haben, was es eigentlich bedeutet oder sich nicht mit der Kunst auseinandersetzen und es gar nicht an sich persönlich heranlassen. Und es nur noch so, ja, man lebt nur noch so vor sich hin und hat eigentlich keinen tieferen Sinn mehr.
Mhm. Ja, stimmt. dann, um noch weiterzukommen, dann die Julien und diese Key, die quasi die Mutter, die werdende Mutter ist. Und die fahren dann quasi da weiter. Diese Julien, wie fandest du die? Also die ja quasi diese führende Kraft von diesen Fishes, also diesen Gegnern dieser Abschottung,
ja, also
der Flüchtlinge.
Was ganz interessant ist, was wir irgendwann mal lernen, ist, dass sie und Theo zusammen ein Kind hatten und das dann gestorben ist und dass sie beide eine gemeinsame Aktivisten-Vergangenheit haben und beide, sagen, mal für eine gewisse Zeit an einem Punkt waren, gemeinsamen Punkt waren und sich so unterschiedlich entwickelt haben. Mhm. Und dann, also mehr habe ich eigentlich dazu nicht. Also ich fand, sie hatte da einen klaren Zweck sozusagen, um Theo wieder auf die richtige Fährte zu führen. Ja, das war eigentlich ihre Hauptaufgabe.
Ja. Sie hat ihm so ein bisschen den Weg wieder. Ja. Dass sie dann auch gestorben ist, hat seine Geschichte quasi weitergebracht. Also dass er damit ja Key. Was ja auch ganz interessant ist, weil dass die Key ihm so völlig vertraut hat. Also die hatte dann auch gesagt, sag du, was machen wir? Und er war eigentlich völlig überfordert mit dem Vertrauen oder mit dem, dass sie ihm das jetzt die Verantwortung übergibt.
Aber ich glaube, also es geht nicht nur um das Vertrauen, sondern auch um dieses Prinzip Hoffnung, Glauben. Das sind ja alles Dinge, die in dieser Welt den Menschen völlig fremd sind und die es auch seinem Charakter in diesem Film völlig fremd ist. Und deswegen ist in sich schon konsequent, ja, dass also er damit erstmal gar nichts anfangen kann.
Ja. Jetzt haben wir vorhin schon so ein bisschen drauf, sind wir schon ein bisschen drauf eingegangen, den Kontext, wie der jetzt von dem Film 2027 und heute. Was würdest du da
noch? Ich hätte gern noch über Jasper geredet, ehrlich gesagt.
Ah, den.
Weil ich finde ihn auch ganz spannend.
Ja, klar.
Oder eigentlich auch über Key. Ich muss sagen, also das ist eigentlich so ein Key. Ich meine, überhaupt Key-Schlüssel ist schon relativ in your face. Also jeder weiß Bescheid, um was geht. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil es ja eigentlich ein sehr wichtiger Charakter ist. Eigentlich die Zukunft und wir eigentlich sehr wenig von ihr erfahren. Also es gibt eigentlich nichts Bedeutendes, was wir über sie mitbekommen. Man kann es auch so sehen, dass vielleicht dann auch zeigt sozusagen eigentlich, wie unwichtig sozusagen Eltern sind sozusagen, ja, diese um die für die neue Generation, ja, weil dieses Kind symbolisiert einfach in diesem Film unheimlich stark so viel, egal ob wer jetzt die Mutter ist, ja. Mhm. Ich möchte gar nicht sagen, dass es eine schlechte Mutter ist, um Gottes Willen, es kommt falsch rüber, weil wir so wenig über sie wissen.
Ja.
Und Jasper, muss ich sagen, ja, das hätte ich eigentlich auch, also weißt du, es gibt ja unheimlich viel, was sozusagen im eingeführt werden muss an Informationen und das fand ich auch ein bisschen unelegant, weil da gibt's dann beides Male so einen Kameraschwenk, der dann so drüber geht, über Artikel und Bilder und so und dann das einmal bei
und Jasper
bei Theo und dann bei Jasper und bei Jasper steht dann greift Irak nicht an, da muss ich mich dran erinnern, weil Irakkrieg hat mich auch politisiert. Hatten wir in der letzten Folge ja schon. Mhm. Da steht, dass er politischer Charakter Cartoonist ist. Dann, da steht dann, dass der Kanaltunnel geschlossen wurde und so. Mhm. Und was ich eigentlich, zwei Sachen finde ich eigentlich ganz interessant. Und zwar, er ist ja im Prinzip so ein Alt-68er. Mhm. Und das ist ja auch eine Generation, mit der wir heute viel zu tun haben. Eigentlich passt er viel besser in die Welt heute. Und also eigentlich ein sehr politischer Mensch in sich, aber dann auch völlig aus Privater zurückgezogen.
Ja.
Also
ganz
das ist auch fast. Ja, das auch, muss ich sagen, wenn ich jetzt aus meiner Sicht eine Kritik, die ich an diese Generation hätte, ist auch sozusagen, ja Mensch, die haben für so viel gekämpft, für Freiheit, für solche Werte und sich dann aber viel aufs Private konzentriert und lieber nochmal ein Wein-Tasting oder so.
Ja.
Und da denke ich mir, eigentlich schade, ja, was da an interessanten Menschen in irgendwelchen Weinschenken verloren gegangen ist.
Ja, stimmt. Die sich zurückgezogen haben, so in ihr eigenes.
Ja.
Stimmt. Und dann, ich fand Key eigentlich auch einen sehr coolen Charakter. Und eigentlich Jasper und Key, weil Theo und Julian beide, oder eigentlich alles, dieser ganze Film ja sehr ernst und sehr düster aufgebaut ist. Und sowohl Key als auch Jasper beide trotzdem gut drauf waren. Also man so in der ersten Szene, in der man Jasper kennenlernt, fahren die in diesem Auto und dann sagt er, zieh mal an meinem Finger, und irgendwie er ist von Grund auf gut drauf. Zumindest wirkt er so. Und Key auch ein bisschen verschlossener, aber gut. Man kennt sie auch nicht so gut, aber trotzdem auch irgendwie so nicht wortkarg. Also sie teilt auch aus. Das finde ich cool. Ja. Also, weil das macht das.
Das sind echt die einzigen positiven Menschen im ganzen Film, oder?
Ja, stimmt. Ich fand eine interessante Beziehung, die ich nicht ganz verstanden habe. Dieser Jasper, der hat ja quasi eine Hanfplantage gehabt und hat ja dann die Verbindung zu diesem Sid hergestellt. Diesem Faschisten. Und der Sid hat dann die Beziehung zu dieser Marita hergestellt, die dann irgendwie...
Marika. Ich weiß,
die ist Marika. Und da war ich dann etwas verwirrt, weil Marika dann, sobald sie das Baby gesehen hat, gar nicht mehr so cool war mit Sid und ihn dann völlig, also niedergehauen hat. Und wie diese Verbindung bei den beiden überhaupt zustande kam, habe ich nicht. Also die sind dann plötzlich einfach da gewesen.
Ja.
Das ging dann so.
Ja, also ich meine, in so einem Ghetto ist viel Korruption, und also von daher, das sah ja auch so ein bisschen so aus. Ja, ich muss sagen, ich konnte den Charakter Marika nicht ernst nehmen, weil, also Cuarón ist ja, wie gesagt, Mexikaner. Mhm. Und Marika ist auch ein Wort, das man für Teile des weiblichen Genitalbereichs benutzt. Ah. Und deswegen dachte ich, also das war schon ein bisschen too much to take. Ja, also Key war schon relativ eindeutig, ja.
Ja. Und dann.
Also, ja, dann okay. Dachte ich, ja, also ich fand den Charakter jetzt nicht so gelungen.
Ja, ja, es war so ein Zweckcharakter, der dann irgendwie musste halt da sein, um irgendwo müssen sie ja unterkommen dann. So wurde der da.
Ja, und man konnte sie auch jetzt, also sie war eigentlich eher so, sie hat ihnen halt geholfen da sozusagen, sie war wie deren Führer so durch dieses Ghetto da. Ja. Aber, oder das Lager, eigentlich war es ja fast wie ein...
Ja, es war,
man hat ganz viele Referenzen gehabt, also man kann es gar nicht benennen, aber es gab auch klare Referenzen zu Konzentrationslagern, aber natürlich auch zu Abu Ghraib oder so, also es war eigentlich ein, ja, insgesamt, also... Was eigentlich ganz spannend ist, finde ich, an diesem Science-Fiction-Film, ist, dass der ja sozusagen mit der Zukunft spielt, aber eigentlich andauernd Referenzen macht über die Vergangenheit. Mhm. Also wie sagen, das ist ein immer wiederkehrendes Motiv. Da muss ich auch dran denken, jetzt weiß ich nicht, wer es gesagt hat. Das habe ich gelesen im Holocaust-Memorium. Da stand da geschrieben, so, also es ist geschehen, der Holocaust, und folglich kann es immer wieder geschehen. Und das fand ich ganz spannend, weil im Prinzip hat es ja gemacht, dann kamen Szenen aus dem Balkan, wo es so ein Parallelen gab, dann gab es Calais so ein bisschen, diese Camps, natürlich, ich brauche jetzt den Holocaust selbst gar nicht mehr zu nennen eigentlich, aber natürlich auch Guantanamo-Parallelen und so.
Ja,
ganz viel. Nee, Guantanamo jetzt nicht so stark, glaube ich. Also unheimlich viele so Parallelen. Ja. Und eigentlich hat sozusagen immer wieder der sich eigentlich auf die Vergangenheit berufen, aber dadurch ein Bild von der Zukunft gezeichnet, was echt unheimlich berührend ist und sich unheimlich realistisch anfühlt, weil man es ja alles schon gesehen hat. Also teilweise hat er tatsächlich wie Bilder, also in diesem Camp, da gibt es eine Szene, da hält eine Mutter ihren toten Sohn im Arm. Und das ist natürlich, das sieht man nur so im Hintergrund kurz, aber halt, das ist so hart und das ist halt aus dem Balkankrieg. Mhm. Und das ist halt so ein Bild, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, dann erinnert man sich an diese Szene. Und wenn man den Film anguckt, dann muss man sozusagen das wieder durchleben. Und das hat man ja bei ganz vielen, vielen Momenten, und das ist echt sehr unangenehm, finde ich, an manchen Stellen. Mhm. Aber deswegen vielleicht auch sehr gut.
Ja, stimmt. zu, wie Marika, fand ich irgendwie auch Miriam genauso einen Charakter, der irgendwie nur funktionsmäßig da war, die dann, die ist immer dabei gewesen, es war halt praktischerweise so Kinderpflegerin und wusste...
Nee, Hebamme.
Hebamme war sie, Hebamme. Ja genau, ja stimmt, richtig. Hebamme. Und wusste immer, wo es hingeht und dann war sie irgendwann weg und fand ich irgendwie auch so einen Charakter, der nicht wirklich beschrieben wurde, der jetzt irgendwie halt so da war und zu dem Key Vertrauen hatte, die waren irgendwie eine Einheit. Aber
sie hatte. Also stimmt schon, aber in zwei Szenen war sie sehr wichtig. Und das waren zwei unheimlich starke Szenen. Das war diese eine Szene in der Schule. Und ich meine, also was ist eigentlich, was symbolisiert eine Welt ohne Kinder mehr als die Hebamme
und eine leere Schule?
Ja. Also das ist so, und dieser Bezug dazu, den hat halt eigentlich nur sie. Und dann da gibt es eine Unterhaltung. Und das finde ich eigentlich sehr stark. Und dann die zweite Szene, die habe ich echt so ein bisschen mitgenommen. Das hat echt, als sie in diesem Bus sitzen. Mhm. Das ist im Prinzip so eine Auschwitz-Situation. Ja, da kommt der Typ kommt da raus und sagt, okay, ihr bleibt sitzen, du kommst raus, sitzen raus, links, rechts. Mhm. Und nimmt sie raus.
Ja.
Und das heißt, also sie war zu schwach sozusagen. Ja, das ist, ja, das ist im Prinzip eine Situation wie vor Auschwitz. Also das für diese Szene, die so grausam sie ist, das sozusagen einen das berührt, da hat man wahrscheinlich diesen Charakter einfach dann und muss es dann wieder durch miterleben und sich damit auseinandersetzen.
Ja, stimmt. Ein Charakter, den man vielleicht gar nicht gesehen hat, das war ganz interessant, weil das der Film Children of Man ist ja auf einem Buch basierend und die Autorin von diesem Buch, die kam auch in dem Film vor.
Nee.
Doch. Die hat sich in die allererste Szene, wenn man den Film anfängt, das ist in der Minute 1:14 oder so, und da sieht man so eine Frau mit einem Hund. Da gucken die gerade im Fernseher und sehen das Baby, weiß nicht mehr, wie es hieß, gestorben ist. Ach. Und das ist die Autorin von dem Buch. Das fand ich cool.
Super.
Ja, hat sich auch mit rein.
Ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen gelesen, also nicht in dem Buch, aber das Buch sehr anders sein soll. Mhm. Und das war auch so eine Kritik, die ich so ein bisschen mitbekommen habe, dass also in dem Film eigentlich jetzt eigentlich Key eine größere Rolle spielt als Theo. Mhm. Und dass man sozusagen das aus der Sicht des Mannes wieder gemacht hat, das eigentlich schade ist. Wobei ich muss sagen, ich find's nicht schlimmer. Also in diesem Film, normalerweise wünsche ich natürlich viele starke weibliche Rollen, aber hier finde ich es überhaupt nicht schlimm. Ich würde echt gerne das Buch lesen, weil es einfach eine andere Geschichte ist, aber diese Welt finde ich einfach unheimlich spannend. Und die Welt bei ihr ist ein bisschen näher an heute. Also ich glaube 2017 oder so, also schon wie in der Vergangenheit. Mhm. Also ich weiß nicht mehr, aber immer näher an unserer Welt und ich finde diese Welt, diese Zukunftsversion finde ich sehr interessant und ich würde gerne mehr Zeit da verbringen, um sozusagen über unsere Welt heute nachzudenken.
Ja, nochmal noch näher dran zu sein. Ja, einen Vergleich zu haben. Wenn wir jetzt schon dabei sind, das zu vergleichen, wie würdest du den Film jetzt quasi so ein bisschen in den heutigen Kontext mit einbinden? Wo würdest du den sehen?
Also, es gibt ganz viele Motive. Also eindeutig natürlich Ängste um Einwanderung, dann anhaltender Aufstieg vom Nationalismus und dann auch, muss ich sagen, ein ganz interessantes Thema, das gar nicht so stark im Fokus ist, aber die Einschränkung von Grundrechten gegen Terrorismus. Und Umweltschutz, das sind so ganz große Themen, natürlich auch Brexit offensichtlich und dann auch, muss ich sagen, was ich ganz interessant finde, ich meine, es werden ja so die illegalen Einwanderer werden ja für die Unfruchtbarkeitskrise verantwortlich gemacht. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, dass es eigentlich wirklich so ein Motiv, was man kennt, repressiven Systemen, das auch heute dass man sozusagen andere Leute für Dinge verantwortlich macht, für die sie gar nichts können. Und ich meine, diese Idee, Americans first, ja, und dann aber die ganze Zeit reden über Mexikaner, ja, die gar nichts dafür können, ja, und in Italien genau das Gleiche, ja. Also da redet einer die ganze Zeit Italiener first zu sagen, die gleiche Situation, aber an was er tatsächlich macht, er tut sich ja eigentlich nur sozusagen profilieren, in dem Fall Salvini, mit der Ausgrenzung von Ausländern und Migranten und Asylanten im ganz konkreten Sinn, ja, ohne mir jetzt den Term da zu eigen zu machen. Aber es ist ganz, ganz krass, dass eigentlich um was ganz anderes geht. Also das sind so die großen Themen, aber jetzt kann man auch so ein bisschen in die einzelnen Themen gehen. Also, also einmal generell passt auch ganz stark in die heutige Zeit, so dieses Motiv Angstgesellschaft. Sozusagen, ja, ich meine, in dem Film steckt, finde ich, ist ja dieses Ding so, Mensch, was passiert eigentlich, wenn wir keine Kinder mehr haben? Und ich meine, das ist ja auch ein Thema, was heute unsere Gesellschaft unheimlich beeinflusst, ja, so zurückgehende Geburtenraten. Ja. Und dann gibt's immer bei den Rechten immer dieses Motiv Umvolkung, um Gottes Willen, ja, was passiert aus unserem Volk und so. Also das ist schon eine getriebene Gesellschaft. Merkt man auch daran, dass ja immer, deswegen meine ich das vorhin mit diesen Tabletten, das ist ein wirklich ganz starkes Ding, ja. Da gibt's den Quietus, das sind diese Selbstmordtabletten und diese überall Antidepressiva und so. Also alle sind wirklich kurz vorm Zusammenbruch. Ja. In dieser Welt und können einfach nicht mehr.
Ja.
Da. Willst du noch was sagen?
Ich hatte gerade noch was, aber genau, ach so, ja, wegen der, also das ist schon auch eine bisschen eine Anlehnung an die Weihnachtsgeschichte ist. Da hatten wir noch,
ja, also ich finde, es ist eine Weihnachtsgeschichte,
ja, durch und durch. An einer Stelle machen sie ja den Witz quasi. Was Vater, da fragt Theo, wer ist der Vater? Und er sagt, Pi, gibt keinen, ich bin Jungfrau. Und das ist ja auch schon so ein bisschen so eine Anlehnung daran.
Ich habe sogar aufgeschrieben, warte kurz, und zwar Children of Man, der Name. Ich meine, es hat ja eigentlich gar nichts mit dem Film zu tun, aber es kommt aus Psalm 90.
Ja.
Und da steht, Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lassest sterben und sprichst, kommt wieder Menschenkinder.
Ja.
Und Menschenkinder heißt im Englischen dann eben Children of Man. Und dann geht's weiter. Lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Also sozusagen dieses sehr negative Psalm, war mir davor nicht bekannt, aber ich dachte, also es ist tatsächlich auch aus der Bibel genommen.
Ja.
Und was da drinnen steckt und was in dem ganzen Film steckt, ist ja auch so ein bisschen ein Motiv, das Gefühl hat, also Gott hat sich aus der Welt verabschiedet, also der hat keinen Bock mehr drauf. Ja. Also das ist wirklich eine Welt, da muss ich sagen, fällt es unheimlich schwer zu glauben.
Ja. Stimmt, wobei gleichzeitig gibt es dann wahnsinnig viele verschiedene Glaubensrichtungen kommen in dem Film vor, habe ich das Gefühl. Also auch die diese Miriam und Jasper irgendwie die ganze Zeit Shanti und was da gab's.
Ja.
Also da unterhalten sie sich an einer Stelle auch irgendwie über mögliche Freundinnen von Theo und da reden sie auch über, ach so, das war die Büßerin und die hat dem angehört, ach so, okay.
Ja, ich meine, er heißt Theo, ja. Theo wie Theologie. Also ich meine, im Namen steckt auch wieder ein Symbol. Und als er auf dem Weg zu seinem Cousin ist, da kommt er auch vorbei in so einer Demonstration. Und da steht dann, da halten die so schön in die Luft, wie Unfruchtbarkeit ist die Strafe Gottes, nur Gott hat die Antwort. Also es ist eine unheimlich religiöse Welt, aber Theo selber ist ja eigentlich völlig desillusioniert. Ja. Also als er gefragt wird, was hast du an deinem Geburtstag gemacht, da sagt er, ja, war ein Scheißtag, wie jeder andere. Ja. Und er muss eigentlich erst wieder sozusagen positiv, hoffnungsvoll sein, kann er erst werden, als er wieder irgendwie so an was glaubt. Und dann glaubt er eben an dieses Human Project und dass es eben jetzt unheimlich wichtig ist, dieses Kind dahin zu bringen. Ja,
stimmt.
Das ist eigentlich der Schlüsselmoment. Also aber ganz auch diese Szene, wo sie sagt so, ja, ich bin Jungfrau. Mhm. Das ist ja auch in einer Krippe. Ja, er ist im Stall.
Stimmt,
ja. Er nicht in der Krippe liegen. Nein, Kühen. Ist keine Krippe, aber es ist im Stall. Ja. Und da stehen überall Kühe, wie bei Jesus auch, und die sind alle künstlich befruchtet.
Ja. Ist auch passt nicht ganz zur Weihnachtsgeschichte, aber was mir aufgefallen ist, an der Stelle sagt sie ihm, ja, ich bin im 8. Monat. Und im Grunde, ich glaube, 2-3 Tage später kommt das Baby. Ich frage mich, also sie war ja nie im 9. Monat. Das Baby ist irgendwie einen Monat zu früh gekommen.
Ja, war auch ziemlich stressig, also musst du schon sagen. Also.
Ja. Ist mir nur irgendwie.
Aber ich finde also schon die Weihnachtsgeschichte, weil, also genauso wie Josef ist Theo eben nicht der Vater des Kindes, ja, sondern eben nur sozusagen der soziale Vater. Ja, also ja, das heißt, also, was Vater sein heißt eben nicht nur selber Kinder zu machen, sondern einfach die Verantwortung zu übernehmen.
Ja.
Und da steckt auch, finde ich, ganz viel drin. Also ist ihnen so ein bisschen, was danach passiert, ist so diese die Reise, die machen von dem Moment, wo er weiß, dass sie schwanger ist. So alle wollen dieses Kind haben und es ist wie so die Flucht von Josef und Maria, weil der Herodes diesen Traum hatte, wo in dem Traum ihm gesagt wird, er soll jetzt alle Kinder im Umkreis von Bethlehem töten, ja.
Ja, stimmt.
Ja. Und ich muss sagen, auch insgesamt diese Überwachungsgesellschaft, das passt ja auch unheimlich gut eigentlich rein in, also der Anfang der Weihnachtsgeschichte, bevor die vor Herodes fliehen, es begab sich aber zu der Zeit, dass das Gebot vom Kaiser Augustus ausginge, dass alle Welt geschätzt, genau, alle werden gezählt, alle werden registriert.
Stimmt, das ist schon immer Thema.
Ja, immer Thema, ja. Also, und ich war im Prinzip, es geht doch weiter. Ich meine, also der Jasper sagt auch mal, das Baby ist ein Wunder. Das Baby wird als Flüchtling geboren, ja. Und im Prinzip auch diese ganze Geburtsszene, die erinnert schon, finde ich, an die Geburtsszene von Jesus. Also ist schon, ja, schon sehr stark. Und also dann natürlich die Symbolik vom Boot. Das hat was von der Arche Noah, die Tomorrow, wo sozusagen das Human Project drauf ist, sozusagen hier werden. Es kommt die Sinnflut, aber es gibt sagen hier wieder Hoffnung. Wir haben jetzt sozusagen hier noch die letzten Menschen an Bord und wir starten nochmal neu. Ja. Also da ist schon viel drin. Und was ich auch ganz interessant finde eigentlich, ist, dass die Terroristen, die sich ja sozusagen für die Einwanderer einsetzen, dass das die Fische sind.
Ja.
Und ich meine, da gibt's ja auch, also Fisch ist ja auch ein sehr im Christentum sehr starkes Symbol. Ja. Da gibt es diese Geschichte, wo Jesus beim Pascha-Fest ist. Da kommt er zum Fluss und dann haben die eigentlich laute Leute, die ihm folgen, weil er irgendein Wunder mal wieder verbracht hat. Und dann haben die nichts zu essen, haben eigentlich auch nicht genug Geld, können die alle nicht füttern. Und plötzlich nimmt Jesus diesen Korb und hört dich auf, Brot und Fische und kann alle füttern. Und seitdem sieht man auch ganz oft bei Autos hinten so ein Kleber, so ein Fisch. Und dann muss ich daran denken, ich meine, ja, im Prinzip waren die Jünger, waren auch mehr oder weniger Terroristen, wenn man so will. Aha. Also Jesus war ja auch ein Terrorist, ja. Also Jesus was the first terrorist, würde ich sagen. Also eigentlich ganz, ganz interessant, so dass man die Fishes nennt, was eigentlich ganz stark da reinspielt. Ja,
stimmt. Die denn?
Ja, also im Prinzip ist es ich habe den Film als erste Mal eigentlich gesehen, dass ich, klar, Brexit und so. Ist natürlich auch unheimlich da, aber ist eigentlich eine Weihnachtsgeschichte. Und was dann natürlich dann daher kommt, wenn man dann diese gegenwärtigen Themen besprochen hat, aber eigentlich sozusagen mit diesen ganzen christlichen Referenzen, dass man merkt, ja, vielleicht ist auch die Bibel gar nicht so weit weg von unserer Welt heute. Und gab's alles schon mal. Also man könnte sich sozusagen mit viele Konflikte könnte man sich sparen, wenn man sich mit der Vergangenheit auseinandersetzt.
Ja, stimmt. Wie beim Mahnmal. Gab's alles schon. Ich fand die Musik auch alles in allem irgendwie immer ganz ganz passend.
Das hat auch dazu gepasst, gell? Das war immer so, das war sehr christliche Musik, ja. Auch hat was wie Kirchenmusik. Ja.
Auch so eine Mischung aus irgendwie Kirchenmusik, bisschen Oper irgendwie, aber sehr simpel, aber irgendwie trotzdem bisschen kläglich, aber irgendwie trotzdem auch hoffnungsvoll. Es wurde ja immer, wenn irgendwie jemand gestorben ist oder auch eben bei der Geburt, da lief dieses Lied. Dieses, ich habe mal nachgeguckt, Fragments of Prayer heißt es. Und das ist ja auch, Prayer ist ja auch wieder biblisch. Ja.
War ein wunderschöner Kontrast, finde ich. Da gab es Szenen, wo die so im Auto fahren und du hörst da eigentlich nur so eine Stimme singen und das hat sowas wie, bist du in einer großen Kirche und dann halt es so. Also wirklich ganz stark. Und also ich weiß von Cuarón, dass er es gar nicht mag, sozusagen so Popmusik zu nehmen für seine Soundtracks. Es ist ihm ganz wichtig, dass Filmmusik Filmmusik sein muss. Das ist ein eigenes Ding. Mhm. Und das hat hier einfach so stark gewirkt, weil es einfach so ein irrer Kontrast ist einfach. Also, ja,
stimmt.
Ja.
Das ist von diesem John Taverna. Taverna. Die Musik.
Kenne ich nicht.
Ich habe nachgeguckt. Ah. Genau. Sonst kenne ich ihn auch nicht. Aber auch das Gleiche auch bei den Bildern. Das ist nicht irgendwie so ein, ist nicht so geschnitten, dass es irgendwie ganz schnell hin und her, nicht so modern, dass man irgendwie jede Aktion eigenen Take, sondern ewig lange Takes, also schon fast dokumentarartig.
Ja, jetzt habe ich Emanuel Lubezki, glaube ich, heißt er oder so. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben gehabt, aber sehe ich jetzt gerade nicht. Also der Kameramann, der ist der Wahnsinn. Ja. Also er hat auch gemacht Birdman.
Ja.
Und Birdman kann ich auch empfehlen. Das ist im Prinzip ein Film, der wirkt, als wäre es alles in einem Shot.
Ja.
Also und so ist es im Prinzip hier auch. Also das sind natürlich nicht alles einzigartige Shots, aber es gibt da ein paar unheimlich tolle Takes. Also allein diese Szene am Anfang, man sieht sozusagen von oben die Menschenmenge, man folgt ihm raus aus dem Café und dann guckt man erstmal, okay, man ist auf der Straße, man läuft im Prinzip da, man fühlt sich, als wäre man da. Theo geht nach links, du läufst ihm hinterher, er stellt noch kurz seinen Kaffee ab, weil ich natürlich, alter Alkoholiker, ein bisschen was reinschüttet. Ja. Die Kamera läuft vorbei und das Ding geht in die Luft.
Alles in einem
Take. Ja, Wahnsinn. Und dadurch hast du das Gefühl wirklich, du bist da. Ja. Weil ja durch diesen Long Take, wenn man sich ja wirklich darauf einstellen muss, da passiert gleich was. Also, ich war echt erschrocken, als die Bombe hochgegangen ist.
Ja, ich auch. Ich glaube, die haben, also ich habe.
Ja. Und also die andere.
Ja. Ich habe nachgelesen, dass die viele diese langen Szenen zusammengebaut haben, quasi. Also die haben eine lange Szene und noch eine lange Szene haben die quasi miteinander verbunden. Aber die Wirkung ist einfach klasse.
Ja. Was auch toll ist an dem Kameramann schätze, ist, dass er eigentlich kein großer Fan von Greenscreen ist. Kommt zwar auch vor und brauchen die auch für ihre Shots, aber ich finde es einfach toll, wenn es doch so Kameramänner gibt, die tatsächlich sich auf das Wesentliche konzentrieren. Ja. Wobei, das ist ja im Prinzip die Arbeit, kann man ja gar nicht mit Kamera. Man, das Cinematography heißt es dann. Aber ja, das ganze Inszenieren sozusagen wirklich auf die Originalität bedacht. Und was ganz irre ist, ist diese Szene, der sind aber ganz sicher Greenscreens dabei, ist, wo man sozusagen die zusammen im Auto fahren und dann von vorne geschossen wird. Ja. Und du bist sozusagen im Auto, während aufs Auto geschossen wird.
Stimmt.
Also das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, weil du fühlst dich echt, jetzt gerade wird auf dich geschossen. Ja, und so du bist eigentlich die ganze Zeit in dem Auto.
In der Virtual Reality sitzt du da drin und kannst auch nicht reagieren oder so. Alle anderen, Theo versucht irgendwie die Blutung zu stoppen und du guckst einfach nur zu.
Ja. Ich meine, generell finde ich eigentlich ganz schön dieses Science-Fiction, dass sozusagen eine Science-Fiction ist, ohne sich jetzt Gedanken zu machen über die Technik, sondern vor allem über die gesellschaftliche Entwicklung. Ja. Und das finde ich merkbar auch ganz toll, weil es gab damals ja doch keine Smartphones und die hat er auch nicht vorhergesehen. Also Smartphones spielen keine Rolle in dem Film.
Aber dafür in Autos und die Bildschirme sehen anders aus und in Autos, das finde ich cool, weil die Autos sehen eigentlich aus wie 2006 noch Aber die Navigationsgeräte in den Autos sind schon 2050 mit irgendwelchen
Bunden. Nein, also die sind nicht 2050, die sind...
Nein, nicht
2050. Also die Bildschirme sind echt alle ziemlich klobig und hässlich.
Ja, okay. Aber ich fand die Kombination von beiden irgendwie interessant. Also er hat ja auch ganz viel, ich meine eigentlich dafür, dass es in der Zukunft gespielt hat. Und wir haben also 2006 und es waren dann 21 Jahre in die Zukunft. Dafür hat er gar nicht wahnsinnig viel verändert an der Technik, an dem technischen Fortschritt. Dafür, also es hat sich ja im Kopf quasi auch nicht viel geändert. Aber, und das fand ich dann eben mit dem, dass also mit den Autos da hat man das gesehen und im Büro ist mir das aufgefallen. Die Bildschirme.
Ja.
Ja. Bei der Explosion.
Ist aber auch, zu dem Bildschirm ist ja aber auch also ein recht repressiver Staat. Also ich meine, wir wissen, dass illegale Einwanderer gemeldet werden müssen. Mhm. Und dass es verpflichtend ist, einen Fruchtbarkeitstest zu machen. Also ist schon ein ziemlicher Überwachungsstaat, muss man sagen. Ja, das ist, wundert mich nicht. Ja, was wolltest du zur Explosion sagen?
Stimmt. Bei der Explosion fand ich noch, nicht nur das Bild fand ich gut, sondern den Ton fand ich auch klasse. Also man hatte nach der Explosion, hat es dann erstmal gepiepst und das Piepsen ist auch noch bis in die nächsten Szenen so mit im Hintergrund geblieben. Und du hattest immer noch das Gefühl, deine Ohren haben sich immer noch nicht davon erholt. Und
du bist echt in der Explosion.
Genau, und du hast da gerade wirklich eine Explosion gesehen. Auch wenn der Theo versucht, cool zu bleiben und also sich da nichts anmerken lässt. Er geht ja dann direkt zur Arbeit. Aber trotzdem.
Naja, er lässt schon was anmerken. Ich meine, er sagt, dann kann ich früher nach Hause gehen. Ich bin so fertig, weil der Typ da gestorben ist. Und du denkst so, wirklich? Ja, alles scheißegal. Das sagt er auch später dann, ja, dass ihm das eigentlich völlig gar nicht juckt. Aber er ist schon ziemlich am Ende. Also,
ja. Also da fand ich das mir sehr realistisch gemacht.
Ja. Was ich toll finde, ist eigentlich, also ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, so was bedeutet es eigentlich, wenn man keine Kinder mehr bekommen kann, ja? Und was, also diese Verschmutzung und auch natürlich auch irgendwie so diese Ausgrenzung. Und da denkt man sich echt, Mensch, also wirklich die ganze Menschheit ist gleichermaßen betroffen von demselben Problem. Alle sind von Unfruchtbarkeit betroffen. Mhm. Aber trotzdem, was passiert, ist, die schließen sich gegenseitig einfach aus. Und es ist echt, ich meine auch noch mit diesem Bild Umweltschutz, ich meine, das ist ja genau das gleiche Problem, ist ein globales Problem, wir alle haben genau das gleiche Problem, man könnte theoretisch sich zusammensetzen, aber natürlich kommt man zu keiner Lösung.
Aber
der Mensch ist sich selbst ein Wolf, also wirklich so lauter Idioten, lauter Egoisten.
Ja. Und auch genau wie beim Umweltschutz auch, klappen alle die Scheuklappen vor und sind halt, okay, nichts passiert, ich mache nichts.
Ja. Und dann auch, also wenn man rausgeht und alles verschmutzt und also es wirklich dieser Dreck überall ist echt, das ist wirklich eine sehr unangenehme Welt. Und ich meine, auf dem Land, das ist eigentlich ein unglaublich krasser Kontrast eigentlich. Dann diese Landszenen, das hat was total Idyllisches, außer halt überall diese brennenden Pferde. Also,
das habe ich aber nicht ganz verstanden. Das ist
schon echt sehr martialisch.
Warum die Pferde brennen? Warum man die anzündet?
Ich glaube, das weiß ich im Detail jetzt auch nicht, aber das Problem ist, was ich eigentlich eher sehe, ist eigentlich, dass es keinen juckt, dass dass alles sind scheißegal ist, Und das ist dann so wirklich, wie viel hängt an dem, wie wir uns verhalten, an dem, wie wir über die Welt denken, wie viel hängt davon ab, was wir über die Zukunft denken? Mhm. Und ja, ich glaube, vieles wird einfach völlig irrelevant, wenn es keine Zukunft mehr gibt, Also, warum sollst du jetzt nochmal aufräumen, wenn du jetzt weißt, es ist vorbei,
Ja, das stimmt. Und dann sind auch.
Ja, und warum sollst du dich auch immer irgendwas scheren? Weil, wenn du jetzt weißt, Mensch, also du hast auch niemanden. Ja, ich meine, für ganz viele Menschen ist ja ein wichtiger Antreiber. Ich möchte, dass meinen Kindern mal besser geht. Ja. Aber stell dir einfach vor, es gibt niemanden, dem es besser gehen kann.
Es gibt keine Zukunft, für die man was machen kann.
Stimmt. Ja. Da wird viele schon ziemlich, ziemlich nutzlos. Ja.
Da fand ich das Ende dann auch ganz interessant. wo Theo verblutet da ja ganz langsam und meine Stimme geht gerade verloren. Und da kommt dann das Boot und dann geht's aus. Man weiß nicht, okay, findet das Boot sie jetzt und wie geht es aus? Und dann kommt die Musik, ich glaube, das war irgendwas von John Lennon. Und dann aber im Hintergrund so Kindergeschrei auf dem Spielplatz oder sonst wo.
Ja.
Und dann das ist zum einen, also ich glaube nicht, dass es unbedingt auf ein Happy End ausspielen will, sondern es gibt einem irgendwie auch nochmal so das Gefühl, okay, eigentlich ganz schönes Geräusch, nicht nur nervig,
ja.
Es gibt noch Kinder und ist auch gut so.
Ja. Hey, ich muss sagen, also bei dem Ende, eigentlich ist das Ende eigentlich der Anfang. Ich meine, sozusagen, ja, eigentlich würde man sich wünschen, jetzt geht's erst richtig los. Ich glaube mal, also ich muss sagen, ich habe den Film zum ersten Mal vor 10 Tagen gesehen und dann relativ viel drüber gelesen. Ich glaube, der Cuarón hat auch mal gesagt, dass das ganz interessant ist, sozusagen, wie man den das Ende sieht oder wie man den, ob man das sozusagen hoffnungsvoll sieht oder nicht, hängt auch viel davon ab, wie man, was für ein Charakter man selber ist. Also weil der Film eigentlich relativ wenig Hinweise gibt, sonst eigentlich alles eine Interpretation ist.
Stimmt.
Ja. Nochmal was, ich meine, wir haben ja beide gesagt gehabt, dass wir den Film zweimal gesehen haben. Oder nicht zweimal, aber zumindest in Teilen. Weil es einfach ganz interessant ist, dass es passiert so viel. Und was eigentlich ganz toll ist, sind eigentlich zwei Geschichten parallel. Also das ist einmal sozusagen die vordergründige Geschichte und dann eben alle möglichen Sachen, die man im Hintergrund sieht. Und da habe ich ein kleines Quiz für dich vorbereitet.
Okay, da bin ich neugierig.
Die Leute zu Hause an den Geräten können jetzt auch mitraten. Haben wir eine Pause, immer Stopp drücken, könnt ihr dann überlegen, was ist.
Könnt ihr mitraten.
Weil einfach viele Informationen so passiert sind, ohne dass man es wirklich weiß.
Okay.
Also, die erste Frage. Welche Nationalität hat Julian?
Julian, ich überlege gerade, wo hätte man das erfahren können? Die beiden waren verheiratet. Ich weiß es nicht.
USA.
Okay. Weißt du auch?
Ja, war mir nicht bewusst. Ich glaube, das ist nur was, wenn du die Akzente verstehst. Aber das war Cuarón unheimlich wichtig, dass einer von den beiden eben kein Brite ist.
Ah, okay.
Ja. Was läuft auf dem Werbebanner, als Theo das Café verlässt?
Ich erinnere mich gerade an die Tür des Cafés, erinnere ich mich noch. Du meinst draußen an dem Haus?
Genau, das läuft dann so oben, das sind so wie so ein wie im Fußballstadion, eine von diesen Banden, die immer so durchlaufen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, was da drauf steht.
Da steht Report Suspicious Activity. Also melden Sie merkwürdiges Verhalten.
Das kommt noch öfter.
Suspicious wahrscheinlich. Ja. Verdächtiges Verhalten. Also es ist wirklich dieser repressive Staat.
Ja, stimmt. Ja.
Sagt dann ja auch, also Jasper, das finde ich echt die stärkste Szene, als er dann im Auto sitzt, sagt Jasper auch so, ja, das war sicherlich wieder die Regierung oder immer wenn irgendwas passiert, ist die Regierung.
Ja. Das ist die Einstellung.
Genau. Was vermittelt der Werbeclip, den Theo im Zug sieht?
Ah, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, das habe ich dir schon vorweggenommen, glaube ich. Das ist das mit den, dein Zahnarzt ist, also das ist mein Zahnarzt und das ist meine Cousine und das ist meine Putzfrau und das sind alles illegale Einwanderer. Das ist die Message.
Nee, ich glaube, das kommt im Bus. Das kommt, glaube ich, erst im Bus sind.
Ah, es gibt noch eins.
Da ist er doch dann.
Stimmt, da trifft er die Frau.
Er wettet da, genau, sozusagen, ja, und dann sieht er die Frau, um sich mit ihr zu treffen, und das kommt, glaube ich, im Bus.
Okay, dann war das eine andere Message. An die habe ich mich nicht erinnert.
Also, es ist Liste dann lauter so Städte, und dann sagt's, die ganze Welt bricht zusammen, nur Großbritannien kämpft weiter. Also, das muss ich sagen, da dachte ich echt, wow, das kriege ich den besten Brexit-Film aller Zeiten. Da ist auch schon viel Brexit drin, aber
Hart.
Das war schon stark.
Ja.
Ja. Als was hat Jaspers Frau gearbeitet?
Das, ja.
Bis jetzt hast du sagenhafte, warte null kurz. Null Punkte, ja, genau.
Als was hat die Frau gearbeitet? Also er war irgendwie so ein er war auch Karikaturist oder so. Aber ja. Sie, ich weiß, dass ich das gehört habe, aber ich weiß es nicht mehr.
Da stand Fotojournalist.
Ah, Mist, das hätte ich mir.
Und warum ist seine Frau paralysiert?
Das weiß ich auch nicht.
Tja. Da war auch, also das war bei diesem Kameraschwenk, ja. Die habe ich mir noch mal zum dritten Mal angeguckt gehabt.
Ja.
Weil das sind echt so Sachen, die kriegst du eigentlich gar nicht so mit. Ja,
da muss man immer wieder Pause drücken.
Aber ich finde sowas toll, wenn man so richtig viel noch zu entdecken hat und ein bisschen, ja, also es, ja, wie gesagt, sehr vielschichtig. Und da stand dann, dass MI6 bestreitet Foltervorwürfe gegen Journalisten.
Oh, wow, der ist um die Ecke gedacht. Das. Okay.
Ja. Was steht in mehreren Sprachen mit Graffitis auf den Wänden im Lager, in Bexhill?
Weiß ich auch nicht.
Läuft bei dir.
Das steht da auf den.
Der Aufstand.
Steht da auf den Graffitis.
Genau. Steht, Jesse ist toll.
Ach so.
Der Film, vieles ist jetzt einfach eingetreten. Also,
vielleicht bemerken wir es ja 2027 dann.
Ja. Und jetzt den kannst du vielleicht bekommen. Und zwar, über was beschwert sich die alte deutsche Frau, die im Käfig am Bahnhof steht, an dem Theo aussteigt, als er Jasper besuchen will.
In der deutschen Version ist mir gar nicht bewusst geworden, dass es eine deutsche war. Ja, sie beschwert sich, dass sie mit ihrer Familie da im selben Käfig stehen muss wie der also Dunkelhäutige.
Genau. Ich sagte, ich will nicht mit dem Schwarzen zusammenstehen, das hat sie gesagt.
Ja, irgendwas mit war
Familie. Also,
oder Familie. Auf jeden Fall habe ich einen Punkt gemacht.
Ja, stark.
Nächstes Mal schmeiße ich das fotografische Gedächtnis ein und dann.
Wenn man jetzt sozusagen, es gibt ja so bei Online-Quiz, ja, da müsste man uns immer sagen, wer bist du? Dann würde ich sagen, bist du jetzt wahrscheinlich Nigel, weil Nigel sagt ja, ich denke einfach nicht drüber nach.
Ja, genau. Also gut. Dann.
Ja. Gut, ja, was zur Umsetzung muss ich sagen. Ich meine, sorry, ich habe es da einfach jetzt rausgenommen, aber was ist dir noch zur Kameraführung aufgefallen?
Zur Kameraführung? Ich fand es einfach, also diese langen Sequenzen aufgefallen, die aber auch gar nicht, also die auch schon so wackelig waren. Also man hat, wenn man drauf geachtet hat, dann hat man schon so gemerkt, okay, das ist, als würde da jetzt gerade jemand laufen oder so. Aber das hat das Ganze sehr realistisch gemacht. Also auch gerade im Bus, wie er da sitzt. Und auch diese langen Szenen, wie er da im Bus sitzt. Das ist eine sehr realistische Szene, wo man sich auch gut rein versetzen kann. Was?
Ja, du bist echt so Teil des Weltuntergangs.
Ja, ja.
Jetzt auch eine auch Szene, diese, die mich wirklich total.
Dieses Ignorierens. Also, man fängt dann irgendwann auch selber an, Sachen auszublenden. Graffitis oder so. Weil man einfach selber nicht mehr hingucken will. Weil man wird irgendwie richtig gezwungen, das alles aufzunehmen. Das ist ganz cool.
Ich muss sagen, wo du sagst, so ein Teil, ich fand also diese Verfolgungsjagd. Als sozusagen er sagt, oh, wir müssen hier gehen, die werden mich umbringen, die wollen nur das Kind haben. Die war auch, also das dachte da ich, wenn endlich mal eine realistische Verfolgungsjagd, weil dann springt das Auto nicht an und dann musst du das scheiß Auto anschieben. Also ich muss sagen, da dachte ich, ja, das ist eine grandiose Szene und dadurch, dass das alles so langsam geht, das ist dann viel nervenaufreibender als vieles von diesem ja völlig überzogenen, unrealistischen Action-Schmarrn, weil du wirklich das Gefühl hast, um Gottes Willen, ja, die kommen gleich,
Da geht es um jeden Meter. Der Typ steht schon am Auto und richtet die Pistole auf und dann wird er rausgeschubst und es geht wieder einen Meter weiter. Und dann
was ich auch wahnsinnig Schlamm, fand, war in dieser Szene.
Im Schlamm das Auto anschiebt und dann. Da hat er auch noch nicht mal richtige Schuhe, glaube ich. Da hat er doch irgendwie Sandalen oder sowas an.
Ja. Wie Jesus.
Genau.
Nee, aber dann es gibt noch so eine Szene, wo er dann in der Schule ist und sich umguckt und dann dieses Reh da durchläuft. Stimmt. Und dachte ich, also ein Wahnsinn, auch so ein Longtake eigentlich. Und plötzlich einfach ein Reh. Also weißt du, was so ganz natürlich ist in diesem wirklich, wirklich menschengemachten, grausamen Bild läuft dann sowas, natürliches, schönes, göttliches rum. Ja,
da
also,
holt sich die Natur die Schule wieder zurück, die die Menschen jetzt nicht mehr brauchen. So.
Ja. Ich muss sagen, wirklich ganz stark gemacht. Auch wirklich einfach, wie das so rüberkommt, dadurch, dass es auch ein relativ langer Shot ist, wirkt es einfach unheimlich authentisch.
Ja, stimmt. Das ist generell einfach bei so diese langen Shots, da ist man einfach, finde ich, da entsteht viel mehr Spannung, als wenn man die Spannung versucht, irgendwie künstlich aufzubauen. Ist aber natürlich auch viel anspruchsvoller, finde ich, glaube ich, zu spielen für die Darsteller, weil sie ja viel mehr mit, es wird viel weniger gesagt und sie müssen viel mehr mit Mimik arbeiten und irgendwie trotzdem spielen, aber ohne was Großes zu machen, sondern einfach nur dastehen und diesem Reh hinterher schauen.
Also, ja, da kenne ich eins, das habe ich gelesen, und zwar in diesem Camp, ja, da hatte der nur begrenzt Drehtage, weil es ja unheimlich aufwendig ist und auch da ohne viele Explosionen stattfinden, das heißt relativ kostspielig. Also du kannst eigentlich nur so und so oft verschiedene Szenen drehen. Und da gibt es diesen Moment, wo er dann einfach, er hat sie verloren für eine Weile und versucht es zu finden und er kommt auf dieses Haus und dann rennt er durch diesen Bus und plötzlich spritzt Blut aufs Bild. Und was so irre ist daran, das war gar nicht so gewollt. Die wollten eigentlich das an einer anderen Stelle machen, dann ist so passiert. Und dann hat der auch gesagt, der Corajon wohl, dass er gesagt hat, stopp, weil halt gerade die Explosion losgegangen ist, hat kein Schwein ihn gehört und alle haben weitergemacht. Und dabei ist diese Szene rausgekommen. Und ich finde es einfach, das merkt man einfach, dass man das Gefühl hat, dass dieser Drive, diese Momentum, diese Bewegung und diese Dramatik, die haben die echt geschafft zu konstruieren für einen kurzen Moment. Also wirklich eine ganz starke Szene,
finde ich. Ich habe das mit dem Blut, habe ich auch gesehen. Ich dachte aber, irgendwie jemand anders wäre getroffen von außen und irgendwie jemand vor ihm wäre getroffen worden. Und und dann fand ich es aber auch irgendwie stark. Also dieses Blut ist ja dann auch auf die Kamera gekommen. Aber jetzt, wo ich weiß, dass es gar keine Absicht war, das wäre herrlich. Cool.
Ja. Ich muss sagen, insgesamt ist vieles in diesem Ghetto. Ich glaube, diesen ganzen Block, den könnte ich mir sogar, also ich kann mir den ganzen Film, glaube ich, nochmal angucken. Also es gibt mir schon so viele Themen, wo ich mir denke, hey, wie war das jetzt genau? Also so stark. Und diese Szene, wo durch den Bus rennt, da sind die ganz viele Leute, die sich da im Prinzip da drinnen eine Existenz aufgebaut haben. Und da dachte ich, also das ist so typisch Mensch einfach, das zu schaffen, egal wie schlecht es dir geht oder so, dann trotzdem irgendwie so ein bisschen was Heimeliges, Gemütliches oder so zu machen. Ein
Raum, privat.
Also so
ein Rückzugsort.
Ja. Also eigentlich hat dieses Slum halt, oder was immer, wie man es immer bezeichnen möchte, hat viel mehr über das menschliche Leben zu erzählen, als ist dieses abgeschottete Ghetto von dem Cousin Nigel.
Ja.
Obwohl da sozusagen die Höhepunkte der menschlichen Kultur ausgestellt sind.
Stimmt.
Tatsächlich ausgestellt sind.
Stimmt.
Ist übrigens dieses, der ist im Prinzip da drinnen in dem Gebäude, das ganze Gebäude, in dem er ist, sieht aus wie von dem Pink Floyd Cover von Animals. Das ist dem nachempfunden.
Muss mir angucken. Ist er Absicht?
Ja. Also, das kann ich dir sagen. Also, bei Birdman muss ich sagen, ist mir manchmal ein bisschen zu viel. Aber, also, diese ganze andauernde Cross-Referencing und dieses unheimlich visuell starke, das macht, finde ich, diese mexikanische Schule, die goldene Generation, so ein bisschen aus. Und ich finde, Cuarón macht das eigentlich noch am besten von denen. Also, ich bin da ein großer Fan. Aber, aber Birdman ist mir ein bisschen zu anstrengend manchmal, weil es so viele Sachen gibt, wo es mir dann fast schon zu gewollt ist. Und es gibt eigentlich keinen Moment mehr, sich dazu entspannen. Aber auch wunderschön Roma. Also wunderschöner Cuarón-Film. Auch ästhetisch einfach wertvoll.
Ja. Muss man...
Nur halt schade, dass es so schwierig war, den im Kino zu sehen. Also ich habe den Gott sei Dank im Kino sehen können. Aber konnte man kaum im Kino sehen und ich muss sagen, also viel von dieser Ästhetik geht einfach verloren auf kleinen Bildschirmen.
Aber das ist bei vielen Filmen so. Das ist bei dem genauso gewesen. Denn da wäre auch noch, da wäre dieser Effekt von diesen One-Takes und dass du nicht fliehen kannst, du kannst nicht weggucken, der wäre noch viel extremer gewesen, wenn du im Kino gewesen wärst.
Absolut.
Ja, den Juan, den kann man sich merken.
Nochmal. Cuarón.
Cuarón. Der hat ja auch Harry Potter, den dritten Teil, gemacht. Und ist ja auch so ein bisschen, ich glaube, da kann er auch diese Art austoben.
Ja, ist ganz interessant. Der hat den gemacht vor Children of Men. Und er lebt auch, glaube ich, seit, also irgendwas um die Zeit, 2001 oder so, lebt er in London. Und also er kennt London und dann hat er davor Harry Potter gemacht und sozusagen in diese englische Welt eingefügt sozusagen und hat dann währenddessen aber schon das Skript gehabt für Children of Man. Das heißt also, in Children of Man steckt unheimlich Harry Potter.
Ja, das passt, finde ich.
Ja, der kreative Prozess, die sind für ihn sozusagen nebenher entstanden, was will ich denn machen und so. Und finde ich eigentlich ganz interessant sozusagen, mystischen Aspekt gleich da direkt daneben zu stellen. Also
stimmt.
Ja, aber von Cuarón, ich habe nur den ersten Film von ihm nicht gesehen, sonst habe ich alle Filme gesehen.
Respekt, okay. Ja, also einige ja. Muss ich noch nachholen. Nachholbedarf.
Ist nicht so schwierig, weil nach Children of Man hat er erstmal, keine Ahnung, 6-7 Jahre keinen Auftrag bekommen. Also, und dann kam Gravity und Gravity hat ihn dann Roma erlaubt. Also von daher ist keine so riesige... also du kannst es an einem Tag durchschaffen.
Das sehe ich als Herausforderung. Okay.
Ja.
Hast du noch was?
Ja, also ich würde sagen, für mich so als Schlusswort war unheimlich düsterer Film, aber irgendwie trotzdem hoffnungsvoll und gibt mir unheimlich viel zum Nachdenken, macht unheimlich viel Spaß anzugucken. Und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich den Film geguckt habe.
Geht mir genauso. Also auch vom Tonbild irgendwie sehr eindrucksvoll. Geschichte kann man immer wieder anders angucken. Dann war's das mit Children of Man. Nächste Woche,
in zwei Wochen
treffen wir uns zu Alien Autopsy. Bis dahin dürft ihr...
Ja. Ihr könnt...
Genau.
Mitmachen. info@filmclub-podcast.de.
Perfekt. Ansonsten bis zur nächsten Folge.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.